Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können, um anzubeten. Als ich dort saß, kam mir der Gedanke, welch ein Vorrecht, dass wir Gottes Wort nicht nur lesen und dass wir es haben, sondern sagen können, das, was da geschrieben steht, haben wir erlebt, das haben wir empfangen. Es ist ein Wort, das deinen und meinen Zustand beschreibt, das dir und mir etwas zu sagen hat. Wir betrachten ja nicht nur, was andere mit Gott erlebt haben, das ist nur niedergeschrieben worden, damit wir sicher wüssten, was wir mit Gott erleben können. Und wenn in der Heiligen Schrift, besonders in der Apostelgeschichte oder in den Briefen, von dem berichtet wird, was Gott getan hat, dann nicht nur, damit wir uns darüber freuen, was damals geschah, sondern von Gott aus wüssten, das hat er für uns bereitet. Das ist dein und mein Teil. Wenn wir das begreifen können, dann ist uns schon geholfen. Nun, ich werde zunächst die Grüße aus London abgeben. Ihr wisst, es war eine kurz anberaumte Versammlung, aber trotzdem innig und herzlich. Wir waren aus vielen Ländern zusammen, aus Ghana, aus dem Sudan, aus dem Irak, aus Jordanien, aus England, aus der Schweiz, aus Deutschland. Es war also eine ganz internationale Versammlung und die Atmosphäre war sehr gut. Wir hoffen, dass Gott auch dort Türen auftut, damit sein Wort gepredigt werden kann. Ihr wisst ja, wenn ich ausziehe, und das sage ich nicht um meinetwillen, sondern weil es so ist, dann kann man ja nicht nur irgendetwas sagen. Das kann jeder. Man muss dann schon sagen, was Gott gesagt hat. Man muss sich mit dem befassen, was Gott für diese Zeit bestimmt hat. Sonst kann man gleich zu Hause bleiben. Es gibt ja genügend Menschen, die unruhig sind und die gerne reisen, und sie alle können viel erzählen. Aber damit wollen wir uns nicht vergleichen. Wenn schon etwas gesagt werden soll, dann das, was Gott uns jetzt zu sagen hat. Und da können wir uns der Sache Gottes rühmen, vielleicht im Hinblick darauf, dass er uns sein Wort klar und rein geoffenbart hat und dass er uns darin erhalten hat. Denn vieles ist ja nicht mehr Botschaft Gottes. Vieles ist nicht mehr Wort Gottes, weil es nicht mehr mit der ursprünglichen Verkündigung übereinstimmt. Wenn man zuhört, was Leute zu sagen haben und was verkündigt wird, dann ist nur noch eine Bibelstelle, die einem ins Gedächtnis und ins Herz kommt, die Paulus in Galater 1, Vers 8 so deutlich zum Ausdruck brachte. Und wenn wir selbst oder ein Engel aus dem Himmel käme und euch ein anderes Evangelium verkündigte. Wenn man das alles, was heute noch Evangelium oder Botschaft Gottes genannt wird, an den Maßstab der Bibel anlegt, dann ist es unmöglich, dass es bestehen kann. Und wir wissen, Gott ändert sein Wort nicht. Wohl dem Menschen, der eine innige Zustimmung zum Worte Gottes hat, der es nicht abändern möchte, sondern der sich selber umgestalten lässt, damit wir in dieses biblische Muster hineinpassen. Wir sind Gott dankbar, dass wir in keinem Zugzwang stehen, um nun irgendetwas tun zu müssen. Wir möchten nur ein fester Bestandteil dessen sein, was Gott jetzt tut. Nicht mehr und nicht weniger. Wir haben heute einen Teil einer Predigt übersetzt, die vielleicht im Februar herauskommt, ich weiß es nicht genau. Aber da sagt Bruder Branham, kein Mensch kann eine Erweckung machen. Sie muss von Gott kommen. Er sagt dann, ihr könnt vieles machen. Ihr könnt eine Begeisterung machen, eine Atmosphäre hervorrufen. Ihr könnt vieles machen, große Feldzüge abhalten. Aber er sagt, der souveräne Gott wird das, was er verheißen hat, zu der Zeit geben, in der sich das bestimmte Wort oder die Verheißung erfüllen muss. Und vieles, was jetzt Erweckung und Bewegung genannt wird, ist von Menschen ins Leben gerufen worden mit viel Atmosphäre drumherum. Da werde ich an den Herrn selber erinnert, der den Propheten Jesaja nahm und aufschlug und aus dem 60. Kapitel las. Und dann setzte er sich nieder. Er hüpfte nicht hin und her, er führte nichts vor, er hat keine Kraft demonstriert, er setzte sich. Und die Heilige Schrift sagt, kostbare Worte kamen aus seinem Munde. Und die Menschen mussten sagen, noch nie hat jemand so gesprochen wie er. Die Wucht lag nicht in der Demonstration, die man so mit Händen oder mit Gesten oder mit dem Ton oder der Atmosphäre tun oder beweisen konnte, sondern die ganze Wucht lag im Worte, das aus seinem Munde hervorkam. Und diese ganze Wucht Gottes, die möchten wir haben. Und die wird nicht vom Winde hierher geweht, die wird nicht von uns erzeugt, sondern sie ist hier, in diesem unfehlbaren, teuren und heiligen Gotteswort. Ihr wisst ja, dass der Satan die Träger des Wortes doch fast alle ermordet hat. Unser Herr Jesus sagt, wo wäre ein Prophet, den ihr nicht gesteinigt, und ein von Gott Gesandter, den ihr nicht getötet habt? Immer war Verfolgung. Der Feind hat das ursprüngliche, von Gott gegebene, inspirierte, heilige Wort gehasst. Und er meinte, wenn er die tötet, an die das Wort Gottes erging, dann habe er das Wort auch im Griff. Nein, so ist das nicht. Er hat zwar die Menschen getötet, die Propheten und so weiter, bis hin zu Zacharias, der vor dem Brandopferaltar ermordet worden ist. Aber das Wort, das aus dem Munde Gottes kam und das diese Männer trugen, das ist bis zum heutigen Tage noch lebendig. Und das ist doch ein herrliches Zeugnis. Dem Feind wird es zwar gelingen, den Leib zu töten, ja bitte, je eher, je besser, dann sind wir wenigstens beim Herrn. Aber unser Heiland hat ja gesagt, fürchtet euch nicht vor dem, der den Leib zu töten vermag. Wir brauchen uns also nicht zu wundern und es soll uns nicht befremden, wenn alle Welt in Ruhe gelassen wird und die Mächte der Hölle auf uns herabstürmen oder gegen uns anziehen. Das sei uns der beste Beweis, dass Gottes lebendiges und heiliges Wort in uns hineingelegt wurde. Und dieses Wort wird uns erhalten bleiben bis ans Ende. Ich gehöre zu denjenigen, die einfach und schlicht glauben, dass jeder Same nach seiner Art hervorbringt. Ich glaube, was in Matthäus 13 geschrieben steht, dass der gute Same, nämlich der Menschensohn, auszog und gesät hat, und dass der gute Same Gottes die Kinder des Reiches Gottes sind. Und dann kam der Feind, als die Leute einschliefen, und hat seinen eigenen Samen gesät. Das waren dann eben die Kinder des Verderbens. Ich glaube nicht, dass ein Kind Gottes zu einem Kind des Teufels werden kann. Und ich glaube auch nicht, dass ein Kind des Teufels umgekehrt. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass Gott vor Grundlegung der Welt genau wusste, wer die Gnade, die in Christus offenbar werden würde, annimmt oder wer nicht. Und deshalb konnte er uns schon damals, ehe wir da waren, ehe die Welt geschaffen wurde, zu Söhnen und Töchtern Gottes vorher bestimmen. Es ist möglich, dass Kinder Gottes für eine Zeit dem Teufel dienen, das ist möglich. Es ist möglich, dass die Kinder des Teufels ab und zu einen guten Dienst tun, aber im Innersten ist die Entscheidung schon getroffen. Entweder sind und bleiben wir Kinder Gottes oder wir sind und bleiben eben das andere. Dazwischen liegt dann nichts mehr. Natürlich sind alle Menschen unter den Unglauben getan worden, weil die Sünde über alle kam. Und der Herr kam, um die Seinen zu erlösen. Die ihm angehören, die hat er gerettet. Und so steht schon in der Ankündigung, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Das ist das große Geheimnis. Und alle, die zum Volke Gottes gehören, ganz gleich, wie lange sie in der Finsternis dahingehen und ihr Leben Gott noch nicht geweiht haben, in dem Moment, wo sie die frohe Botschaft hören, die Botschaft der Gnade, der Erlösung, werden sie inne, dass der Herr auch für sie den Preis bezahlt hat. Und sie kommen im Gebet und im Glauben zu ihm und sagen, Herr, ich bin es nicht wert. Du hast mich in Liebe angesehen und hast dich meiner erbarmt. Du bist für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben. Du hast den Preis bezahlt. Du hast mich erkauft. Ich gehöre dir. Hier ist mein Leben, mein Gott. Ich weihe es dir. Nimm du es gnädig an. Das ist die Verkündigung des herrlichen Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Hier in Römer 4 haben wir ein sehr gutes Beispiel. Es sind hier eine Anzahl von besonderen Gedanken zum Ausdruck gebracht worden. Wir können in sie alle nicht hineingehen, aber ich möchte schon den 12. Vers lesen, ehe wir ganz kurz auf den folgenden Inhalt kommen. Hier heißt es, und der Vater der Beschnittenen, nämlich derer, die nur infolge der Beschneidung ihm angehören, sondern die auch in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham schon in unbeschnittenem Zustande besessen hat. Abraham glaubte Gott mit der gleichen Stunde von demselben Tage an, als der Herr ihn angesprochen hatte. Er brauchte keine Bedenkzeit. Er sagte nicht, gut, ich habe die Predigt gehört, ich will mir die Sache durch den Kopf gehen lassen. Wer das vorhat, möge es tun. Aber so können wir Gott nicht begegnen. Wenn das Wort des Herrn an uns ergeht, dann muss es uns wie ein Stich durchs Herz dringen und wir müssen uns an die Brust schlagen. Wir können nicht sagen, ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen. Du kannst es dir 1000-mal durch deinen Kopf gehen lassen und am Herzen wird nichts passiert sein. Wie schön haben wir es in der Predigt Bruder Brenhims gehört, vereinigt unter ein Haupt. Da sagt er, der Feind nimmt immer den Kopf, aber Gott hat das Herz erwählt. Und er nimmt Wohnung im Herzen. Der Kampf, den wir natürlich zu führen haben, der ist hier oben. Im Herzen sind nur eins oder das andere, immer nur eins. Entweder Glaube oder Unglaube, Gott oder die Gegenseite, da spielt sich nicht viel ab. Wo sich die Dinge abspielen, ist hier oben, in unserem Kopf. Da wälzen wir das alles und der Feind, wenn er etwas durcheinander bringt, dann nicht in unserem Herzen, sondern in unserem Kopf. Und deshalb gibt es so viele, die geistlich nicht mehr zurechnungsfähig sind, weil es ihnen nicht in die Seele gedrungen ist, sondern in ihrem Kopf herum arbeitete. Und dann haben sie die Orientierung verloren. Gott spricht zu unseren Herzen. Und wir alle sind ehrlich genug, um einzugestehen und zuzugeben, dass der Feind uns hier oben auch nicht immer in Ruhe lässt. Aber genauso ehrlich sind wir und geben zu, dass es Gott gelungen ist, sein heiliges Wort in unsere Herzen hinein zu pflanzen, und darüber wacht Gott, und der Feind hat da keinen Zutritt. Der kann hier oben ein bisschen hin und her bewegen, im Herzen kann er gar nichts. Im Herzen glauben wir, was Gott gesagt hat. Und darauf kommt es an. Wisst ihr, manchmal sind Gottes Kinder niedergeschlagen. Sie sind betrübt, weil hier manch ein Kampf vor sich ging in ihren Gedanken. Und dann scheinen sie die Orientierung zu verlassen. Darf ich euch heute Abend sagen, dieser Kampf hier oben, der wird sein, solange wir uns auf Erden befinden. Aber genauso wird es sein, dass in unserem Herzen die Sache Gottes fest beschlossen ist und bleibt, und daran wird sich nie etwas ändern. Abraham glaubte Gott. Und während der Satz steht, können wir gemütlich nachlesen, dass er die Erstorbenheit seines eigenen Leibes und die Erstorbenheit des Leibes der Sarah wahrnahm. Er hat auch äußerlich wahrgenommen, er hat gesehen und merkte schon, dass der Unglaube hier oben einsetzen wollte. Und dann hat es so schön hier geheißen, er ließ sich durch Unglauben nicht irre machen. Der Unglaube macht irre. Menschen geraten in eine Panik. Sie wollen ja alle selig werden. Und weil Gott die Dinge zu langsam tut, möchten sie ihm dabei helfen und wissen gar nicht, dass sie der Hilfe Gottes bedürfen und dass alles, was sie selber tun, vor ihm gar keinen Bestand hat, sondern nur das, was Gott in deinem und in meinem Leben gewirkt hat. Und das ist nicht wenig, das ist eine ganze Menge, das ist sehr viel. So ist das vor dem Angesicht Gottes. Wollen wir doch unterscheiden zwischen den Anläufen des Feindes, der uns in den Gedanken ja auch manchmal überbeschäftigen möchte. Wir sollen ja nicht ganz untätig bleiben, aber dass das mit der Tatsache Gottes, die in unserem Herzen geschehen ist, überhaupt nichts zu tun hat und daran nichts ändern kann. Und das haben wir alle sicherlich schon gemerkt. Und dann müssen wir nur Acht geben, dass wir der Sache Gottes mehr Gewicht beimessen als allen Anläufen des Feindes. Die Dinge, die der Feind uns hier im Kopfe einflößen möchte, ändern doch überhaupt nichts an der göttlichen Tatsache deiner und meiner Erlösung, deiner und meiner Vergebung, deiner und meiner Gotteskindschaft? Meint ihr, der Teufel wird je das Recht oder die Genehmigung von Gott bekommen, das, was Gott selber getan hat, umzuändern? Nie und nimmer. Noch ist Gott es, der das Sagen hat. Der Feind ist nur dazu bestimmt, um uns das Leben ein bisschen schwer zu machen und sich auf uns zu stürzen, in mancherlei Prüfungen hineinzubringen. Denn es steht ja geschrieben, niemand sage, wenn er versucht oder geprüft werde, dass es von Gott komme. Denn Gott kann nicht versucht werden und versucht seinerseits auch keinen. Also kommen die Anläufe alle von der anderen Seite. Hier in diesem Wort geht es ja um den Glauben, um die Verheißung, um den Gehorsam. Und da können wir alle lernen. In Vers 17 steht, nach dem Schriftwort zum Vater vieler Völker habe ich dich gesetzt. Vor dem Gott, dem er geglaubt hat, als dem, welcher die Toten lebendig macht. Und das noch nicht Vorhandene benennt, als wäre es schon. Wir haben einen lebendigen Gott. Und er vermag Menschen, die tot sind in Sünden und Übertretungen, lebendig zu machen durch das lebendige Wort, durch den lebendigen Geist und etwas Neues in ihnen zu schaffen. Wir vertrauen dem Herrn, der die Toten lebendig macht und das, was in dir und in mir noch nicht vorhanden ist, benennt, als sei es schon da, weil er es dir und mir verheißen hat und über seine Verheißung wacht, um sie zu erfüllen. Das ist Glaube in Kürze. Glaube an Gott bedeutet, das, was Gott gesagt hat, ohne Widerspruch aufzunehmen und auf ihn zu schauen, in der Gewissheit und Überzeugung, dass er erfüllen wird, was er zugesagt hat. Als Abraham Gott glaubte, war es eine Sache zwischen ihm und Gott. Dazwischen lag nur die Verheißung, die der Herr ihm gegeben hatte. Die Verbindung zwischen den Gläubigen ist nicht dein Ringen und dein Beten, nicht dein Fasten und nicht dein Wollen. Die Verbindung zwischen den Gläubigen und Gott ist das Wort der Verheißung, das er uns aus Gnaden geschenkt hat. Und dann können wir noch fasten. Und dann können wir noch beten. Und dann können wir noch all das andere tun. Aber es gibt genügend Leute, die ihren eigenen Weg gewählt haben, um in den Himmel zu kommen. Und das wird nicht gehen. Haben wir das begriffen? Die Verbindung zwischen Gott und den Gläubigen ist da, wo der Glaube ganz persönlich in das göttliche Wort der Verheißung verankert wird. Und dann kommt der Geist Gottes über uns und bestätigt das Wort in uns. Das ist, was wir im Glauben erfassen müssen, und das möchte Gott von uns allen haben, dass wir uns ihm kindlich und ganz zur Verfügung stellen und sagen, Herr, du hast uns das Wort deiner Verheißung aus Gnaden geschenkt. Wir glauben dir und wir vertrauen dir. Herr, wir danken dir, dass du es so gut mit uns meinst. Jetzt mag jemand noch einwenden, ja, Abraham hat ja die hörbare Stimme des Herrn vernommen. Vertut euch nicht. Auch wir haben die hörbare Stimme des Herrn vernommen. Sein Wort ist dazu gemeint und gegeben, dass es stets durch den Geist lebendig gemacht wird und dass es in deinem und in meinem Leben neues Leben aus Gott hervorbringt. Es ist ja nicht das Wort eines Menschen, das wir hören, sondern das Wort Gottes. Abraham ist der Vater vieler Völker geworden. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Glauben auch wir das, was Gott uns in dieser Zeit durch sein Wort zu sagen hat. Und auch uns wird es zur Gerechtigkeit gerechnet werden, wenn es nicht schon ist. Ich bin ja überzeugt, dass es den gläubig gewordenen schon zur Gerechtigkeit gezählt wurde und allen denen, die noch hinzugerufen werden und zum Glauben kommen, auch sie sind mit einbegriffen, ihnen wird es noch zur Gerechtigkeit gerechnet werden. Ihr wisst ja, das Erlösungswerk ist vollendet. Unser Herr hat sich tatsächlich auf den Thron gesetzt. Sein Werk ist getan. Er hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät Gottes und tritt als Fürsprecher, als Hoherpriester für uns ein. Aber die Erlösung, alles, was zur Seligkeit notwendig ist, das hat er geschenkt. Er hat alles vollbracht und ist dann in die Herrlichkeit hinaufgestiegen. Mögen wir heute Abend den Mut fassen, dem Herrn in kurzen Gebeten zu danken. Ich bin der Meinung, dass er sich darüber freut, wenn wir ihm im Glauben Dank sagen. Nicht nur bitten, sondern auch danken, dass er uns begnadigt, dass er uns vergeben, dass er uns selig gemacht hat, ja, dass er uns angesprochen hat und dass wir gemeint waren und gemeint sind und dass wir ihm Glauben geschenkt haben. Das können wir ihm getrost sagen. Wollen wir die Kämpfe, die hier oben ausgetragen werden, doch nicht überbewerten, sondern das, was Gott in deinem und meinem Herzen getan hat, als kostbar sehen und ihm, dem lebendigen Gott, dafür danken. Und schon wird der Herr uns aus Gnaden weiterführen und mit seiner Hilfe werden wir bis ans Ende ausharren, bis er kommt, uns heimzuholen. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Amen. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Ich danke dir, dass dein Wort in mein Herz gedrungen ist, dass ich's glauben und bewahren und bewegen darf. Geliebter Herr, nimm uns alle hin und möge dein Wort in uns und durch uns das ausrichten, wozu du es gesandt hast. Wir glauben dir, wir vertrauen dir und wir geben dir die Ehre und die Anbetung. In Jesu Namen. Amen.
Amen.